Bonsoir, Monsieur Briard. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am 2. November 2011 wird auf die Zeitung Charlie Hebdo ein Brandanschlag verübt. Ein paar Tage zuvor war eine Karikatur des Propheten Mohammed auf dem Titel der Zeitung abgedruckt gewesen. Der Verlag brennt aus, die Einrichtung wird zerstört, die Internetseite der Zeitung gehackt. Dort steht jetzt unter anderem: Der Fluch Gottes soll euch treffen. Neben dem Text ist die Moschee in Mekka abgebildet. Kaum 4 Jahre später, am 7. Januar 2015 gegen 11.30 Uhr, dringen 2 maskierte Männer in die Verlagsräume ein. Journalisten, Zeichner und ein Gast sitzen am Konferenztisch. Kuchen steht auf dem Tisch. Jemand hat Geburtstag. Die Attentäter töten 11 Menschen. Auf der Flucht durch Paris schießen die Mörder einen am Boden liegenden Polizisten ins Gesicht. Auch er stirbt. Ein dritter Islamist bringt später 5 weitere Menschen um, darunter Kunden eines jüdischen Supermarktes. Die Männer, Söhne algerischer Einwanderer, wurden im Jemen von Al-Qaida ausgebildet. Und tatsächlich übernimmt ein Führer der Terrororganisation ein paar Tage später die Verantwortung für das Attentat. Es war der brutalste terroristische Anschlag in Frankreich seit 1961. 17 Menschen wurden ermordet. Ein Blutbad wegen ein paar Zeichnungen. Dieser Preis heute ehrt die Toten und er ehrt die Überlebenden. Jeder hätte es verstanden, wenn die Journalisten und Künstler nicht weitergemacht hätten, dass Sie und Ihre Kollegen, verehrte Monsieur Biard, es dennoch getan haben, dass es Charlie Hebdo noch immer gibt. Das ist ein Trotzdem. Trotz der Morde an ihren Freunden, trotz der Trauer um sie, trotz der Bedingungen, unter denen sie heute arbeiten müssen. Dafür verdienen sie jeden Preis und dafür verneige ich mich vor ihnen. In der Diskussion nach den Morden vom 7. Januar zitierte fast jede Zeitung, wie auch heute der Oberbürgermeister, in Deutschland ein Essay des Schriftstellers Kurt Tucholsky aus dem Jahre 1919. Tucholsky hatte darin die Frage gestellt, was darf Satire, und sich sofort selbst die Antwort gegeben: alles. Die Kulturjournalisten schrieben jetzt ihre Texte, beinahe jeder Chefredakteur verfasste einen Leitartikel und fast alle stimmten Tucholsky zu. Man kann die Solidarität verstehen, aber tatsächlich meinte Tucholsky etwas völlig anderes. Er schrieb diese Sätze in einer ganz anderen Zeit. Der Erste Weltkrieg war verloren, der Kaiser hatte sich aus dem Staub gemacht und die Gesellschaft war zusammengebrochen. Tucholsky hoffte, wie so viele damals, auf Demokratie. Als Schriftsteller und Essayist kämpfte er um sie und es war ihm ganz gleich, ob die Obrigkeit seine Schriften erlaubte. Oft genug tat sie es ja nicht. Auch Künstler wie Georges Gross und Karl Arnold wurden damals mit Strafprozessen überzogen. Tucholsky meinte also, Satire dürfe sich selbst alles erlauben. Künstler und Schriftsteller seien die enttäuschten Idealisten, die gegen die Wirklichkeit anrennen. Er hat nur noch die Anfänge des Hitler-Regimes erlebt. Hätte er die abscheulichen Karikaturen der Juden in den Nazi-Zeitschrift Der Stürmer gekannt, hätte er diese Sätze sicher ganz anders geschrieben. Meine Damen und Herren, Karikaturen können Kunst sein und die Freiheit der Kunst ist heute in unseren Verfassungen garantiert. Aber es ist enorm kompliziert zu bestimmen, was diese Kunst eigentlich ist. 1917 montierte Marcel Duchamp in Paris ein Urinal auf einen Sockel und sagte, das sei Kunst, weil er es zu Kunst erkläre. Später meinten Kurt Schwitters und Joseph Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler und alles sei Kunst. Wenn das stimmen würde und wenn stimmen würde, dass Kunst ganz frei ist, dann dürfte jeder alles tun. Und das wäre das Ende unserer Gesellschaft. Genau genommen gibt es die Kunst gar nicht. Es gibt nur die Künstler, sagte der bedeutendste Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts, Ernst Gombrich. Das ist ein kluger Satz. Es geht doch auch immer darum, wer zeichnet und wer schreibt. Kunst ist eben das, was die Künstler machen. Ganz abgesehen davon darf die Frage, wie weit Satire und Karikatur erlaubt sind, für eine Satirezeitschrift ohnehin nie eine Rolle spielen. Satire lebt davon, Grenzen zu überschreiten. Gibt es sie nicht mehr, gibt es auch keine Satire mehr. Wenn alles erlaubt ist, wird sie nicht mehr gebraucht. Satire muss scharf sein, kritisieren und provozieren, sie muss verletzen und kränken. Tut sie niemandem weh, bedeutet sie nichts. Künstlern muss es also egal sein, ob erlaubt ist, was sie tun. Und es darf ihnen heute auch deshalb egal sein, weil sie nicht mehr um ihr Leben fürchten müssen. Denn in einer aufgeklärten Gesellschaft finden die Diskussionen über die Grenze von Kunst, von Satire und Karikatur vor den Gerichten statt. Und das ist vielleicht die eigentliche Freiheit von Kunst. Und es war auch bis zu den Anschlägen die Geschichte von Charlie Hebdo. In der Zeitung Le Monde erschien vor ein paar Monaten ein Text mit dem Titel Charlie Hebdo, 22 Jahre Prozesse. Tatsächlich wurde die Zeitung von beinahe jedem verklagt, der klagen konnte, von allen möglichen religiösen Organisationen, von Politikern und von Journalisten. Alleine die katholische Kirche strengte 14 Verfahren gegen Charlie Hebdo an und verlor jedes einzelne. Die Zeitung steht damit in einer langen Tradition. Ein berühmter Strafprozess wegen einer Karikatur wurde in Paris am 14. November 1831 geführt. Angeklagt war Charles Philippon, damals 31 Jahre alt, ein Herausgeber verschiedener Satirezeitungen. Philippon besaß das größte Lithografie-Verlagshaus in Paris, war Republikaner und von der Machtgier des Königs, der ja ein Bürgerkönig sein sollte, enttäuscht und angewidert. In einer seiner Zeitungen erschien, zunächst von der Zensur übersehen, eine Karikatur des Königs, wie er die Ideale der Revolution übertüncht. Philippon wurde wegen Majestätsbeleidigung angeklagt. Heinrich Heine hat damals über den Prozess geschrieben. Philippon argumentierte im Gerichtssaal zunächst, er habe nicht die Person des Königs angegriffen, sondern die abstrakte politische Macht. Und das dürfe er. Die Richter schüttelten den Kopf. Dann sagte Philippon, in der Anklage liege ein Verstoß gegen die seit 1830 verbürgte Meinungs- und Pressefreiheit. Er hatte Unrecht. Die Charta von 1830, übrigens ebenso wie die damalige Verfassung, schloss Meinungsfreiheit aus, soweit es um den König ging. Philippon gab nicht auf. Er erklärte seinen Richtern, wenn man unbedingt in einer Zeichnung den König erkennen wolle, könne man das in jeder. Und deshalb müsse jeder, der auch nur irgendetwas zeichne, der Majestätsbeleidigung beschuldigt werden. Die Richter sahen den Angeklagten an und verstanden nicht. Und was Philippon jetzt tat, war brillant. Er nahm ein Blatt und zeichnete das Gesicht des Königs Louis-Philippe, eines dicken Mannes mit weichen Zügen und Doppelkinn. Und dann verfremdete er dieses Gesicht auf drei weiteren Skizzen, indem er immer mehr daraus entfernte, bis praktisch nur noch die Form des königlichen Kopfes übrig blieb. Und das war der Umriss einer Birne. Philippon zeichnete also Birnen und keine Könige. Natürlich wurde er trotzdem verurteilt. Das ist auch bei brillanten Verteidigungen manchmal so. Aber Philippon druckte Plädoyer und Zeichnung in seinen Satirezeitungen und die Sache wurde ein gewaltiger Erfolg. Der König hieß nun allgemein die Birne und jeder, der die verhasste Julimonarchie und den König kritisieren wollte, musste tatsächlich nur noch eine Birne malen. Heute wird niemand mehr dafür verurteilt, wenn er Könige oder Kanzler als Obst bezeichnet. Die deutsche Satirezeitschrift Titanic verwandte 1982 als erste denselben Begriff für Helmut Kohl. 1983 erschien ein Buch von Pitt Knorr, einem Autor der Titanic, mit Illustrationen von Draxler. Es hatte den Titel Birne, das Buch zum Kanzler, eine Fibel für das junge Gemüse und die sauberen Früchtchen in diesem unserem Lande. 1987 übernahm dann die junge Union das Bild. Es gab sogar einen Birnenaufkleber für den Wahlkampf und das ist vielleicht tatsächlich der intelligenteste Umgang mit Satire. Helmut Kohl, der wohl mehr Beleidigungen ertragen musste als jeder von uns, verklagte übrigens nie die Titanic, obwohl er sicher einige der Verfahren gewonnen hätte. Vor ein paar Wochen zeigte die Zeitung der griechischen Regierungspartei Syriza Wolfgang Schäuble in einer Karikatur. Die Zeichnung hieß, die Verhandlung hat begonnen. Schäuble ist in einer Nazi-Uniform abgebildet. In beiden Sprechblasen über seinem Kopf steht, wir bestehen darauf, Seife aus eurem Fett zu machen und wir diskutieren nur über Düngemittel aus eurer Asche. Es war eindeutig Satire. Schäubles Sprecher sah man an, wie wütend er war. Aber er sagte, das eben sei Meinungsfreiheit. In der letzten Ausgabe von Charlie Hebdo wurde Angela Merkel in gleicher Uniform dargestellt. Sie zeigte den gebeugten Griechen den Weg in eine Gaskammer. Darunter stand, geht dort hinein, dort werden eure Schulden getilgt. Und das aktuelle Titelblatt zeigt einen ertrunkenen Flüchtlingsjungen am Strand. Im Hintergrund eine McDonald's-ähnliche Reklame für zwei Kindermenüs zum Preis von einem. Ich bin mir sicher, es wird schnell wieder vorbei sein mit der Solidarität und dem Ruf, Satire ist frei. Schon gestern schrieb ein großer deutscher Mediendienst, die Tagesspiegel hat es übrigens übernommen, Charlie Hebdo verliert Sympathiepunkte. Meine Damen und Herren, jeder, der in der Öffentlichkeit steht und viele in diesem Raum tun es, ist der Kritik ausgesetzt. Jeden kann sie verletzen und kränken. Manchmal besteht sie aus Spott und Hohn, manchmal ist sie gemein und böse, manchmal banal und dumm und leider ist sie auch manchmal klug und berechtigt. Wir hadern mit ihr, schreiben Briefe, telefonieren, beschweren uns überall und zuletzt reichen wir vielleicht bei den Gerichten Klage ein. Aber auch wenn sie weit über das hinausgeht, was erlaubt ist, ermorden wir unsere Kritiker nicht. Und wenn wir uns wieder beruhigt haben, wissen wir, dass es sie geben muss, auch wenn wir sie nicht ausstehen können. Und gilt etwas anderes für Religionsgemeinschaften? Ich meine nicht. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass heute noch Blasphemie in besonderem Maße strafbar ist. Weshalb soll eine Religion vor Beleidigung besser geschützt sein als zum Beispiel die sexuelle Orientierung, als die Hautfarbe oder die Nationalität? Ich glaube an den gelassenen, freien Geist unserer Verfassung, an ihre souveräne Toleranz und ihr freundliches Menschenbild. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass Religionen, wie alle anderen Ideen auch, der Kritik ausgesetzt werden dürfen. Das gilt vor allem dann, wenn Gewalttaten religiös begründet werden. Das Wesentliche, meine Damen und Herren, das Wesentliche ist aber dann doch etwas anderes. Die modernen Staaten entstanden, weil die Menschen auf Selbstjustiz verzichtet haben. Sie übertrugen ihr Wut und ihr Rachebedürfnis auf den Staat. Sie gaben ihre Waffen ab. Nur der Staat sollte noch strafen dürfen. Nur er sollte Verfahren durchführen dürfen, die von allen anerkannt werden. Der große Soziologe des letzten Jahrhunderts, Max Weber, erfand dafür den Begriff Gewaltmonopol des Staates. Aber der Vorgang selbst ist natürlich viel älter. Es ist der Vertrag zwischen den Bürgern und ihrem Staat, die Grundlage unseres Zusammenlebens. Wir verzichten auf Gewalt und dafür werden uns ordentliche Verfahren garantiert. Das war nie einfach. Es dauerte Jahrhunderte, bis es soweit war. Die Geschichte dieses Vertrages ist die Geschichte der Entwicklung zur modernen Rechtsordnung. Erst durch sie wurden wir, wer wir sind. Der Terroranschlag ist deshalb auch nicht zu vergleichen mit dem Ehemann, der seine Frau tötet, oder dem Räuber, der eine Bank überfällt. Er war kein Verstoß gegen die Rechtsordnung, er war ein Angriff auf die Rechtsordnung. Wir diskutieren in den Zeitungen, im Fernsehen und im Internet auf dem Boden unserer Verfassung, während das einzige Ziel der Terroristen ist, sie in Stücke zu hauen. Unsere Erklärung, Satire ist frei, ist angesichts der Wirklichkeit des Terrors naiv und hilflos. Wir reden über fein austarierte Grenzen von Bleistiftzeichnungen, während die Islamisten des Mordens nicht satt werden. Ihre Bluttaten sind keine Diskussionsbeiträge und ihre Opfer tragen an der Selbstjustiz keine Mitschuld, ganz gleich, ob verboten oder erlaubt war, was sie getan haben. Und welche Konsequenzen ziehen wir aus all dem? Ich bin noch immer davon überzeugt, dass die aufgeklärte Demokratie auch Terroristen, auch Menschen, die unsere Gesellschaft zerstören wollen, nur mit den Mitteln des Rechts begegnen darf. Nur dadurch erweist sich die Wehr und Wahrhaftigkeit des Rechtsstaates. In unserem Zorn, in unserer Wut und unserem Wunsch nach Rache sind wir immer gefährdet, das zu vergessen. Guantanamo ist nur eines der fürchterlichsten Beispiele dafür. Aber es gibt noch das andere, das schwerer zu erfassende, das weniger offensichtliche. Sie wissen sicher noch, dass die Regierungsvertreter fast aller freien Länder nach dem Attentat erklärt haben, es sei nicht nur ein Anschlag auf das Leben gewesen, sondern auch ein Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit. So sagte es zum Beispiel Angela Merkel. Ja, so war das sicher geplant. Aber in Wirklichkeit stärkte der Terrorakt die Meinungsfreiheit mehr als alles andere. Überall in Frankreich und in ganz Europa, in Brüssel, Amsterdam, Wien, Berlin, London, Rom, Mailand, Madrid und Lissabon gingen die Menschen kurz nach dem Anschlag auf die Straße. Am 11. Januar 2015 waren es in Paris 1,5 Millionen, landesweit sogar über 3,7 Millionen Menschen. Ein Kommentator sagte damals, seit der Französischen Revolution hätten noch nie so viele Menschen in Frankreich für eine Sache demonstriert. Viele trugen Schilder, auf denen stand »Je suis Charlie«. Sie trauerten um die Toten und sie demonstrierten für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich glaube nicht, dass schon einmal ein Grundrecht so viel Zustimmung erfahren hat. Dass Mitarbeiter von Charlie Hebdo nach den Anschlägen aus der Redaktion ausgeschieden sind, ist nur zu verständlich. Und dass sich andere Journalisten heute nicht mehr trauen, sich frei zum Islam zu äußern, ist erschreckend. Vielleicht können solche Preise wie diese hier ihnen ein wenig den Rücken stärken. Aber die tiefere Wahrheit ist, es sind nicht die Terroristen, die unsere Demokratie zerstören. Sie können es gar nicht. Nur wir selbst, meine Damen und Herren, nur wir können unsere Werte ernsthaft gefährden. Nur wir die Demokraten können die Demokratie beschädigen. Und das geht schnell. Die Populisten bekommen jetzt Zulauf. Die Politiker fordern härtere Gesetze, die Geheimdienste noch mehr Macht. Überall sprechen Parteien von einer drohenden Islamisierung Europas. Sie fühlen sich durch den Anschlag in Paris bestätigt. Eine Datei auffälliger Personen wird gefordert, eine intensivere Beobachtung des Internets. Das ist die eigentliche Wirkung des Terrorismus. Sie ist indirekt und deshalb gefährlich. Vor ein paar Wochen stand ich am Flughafen in Zürich hinter einer sehr eleganten, etwa 90 Jahre alten Dame. Sie war ein wenig durcheinander und überfordert. Ihr Handgepäck wurde kontrolliert, sie musste ihre Schuhe ausziehen, wurde abgetastet. Man sah, wie unangenehm ihr das alles war. In ihrer Handtasche hatte sie einen kleinen Parfümflakon. Der Sicherheitsbeamte sagte, sie müsse ihn in einen Plastikbeutel stecken. Natürlich hatte die alte Dame keinen dabei. Der Beamte wollte ihr den Flakon wegnehmen und dann passierte etwas, was man selten sieht. Andere Fluggäste begannen zu protestieren, es wurde laut und am Ende gab der Beamte der Dame das Parfüm zögernd zurück. Die Terroristen, meine Damen und Herren, haben schon fast gewonnen. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht glauben Sie ja, in diesem Lande wären zumindest die bürgerlichen Politiker zu vernünftig, um Grundrechte wegen einer terroristischen Gefahr zu beschneiden. Das Gegenteil ist der Fall. Erst 2007 stimmten CDU, CSU und SPD für die Vorratsdatenspeicherung. Jeder Bürger konnte jetzt überwacht werden. Nur so sei der Kampf gegen den Terrorismus zu gewinnen, hieß es. In einem Gutachten des Max-Planck-Institutes für Strafrecht hieß es später dazu, gerade bei den islamistischen Terroristen liegen keinerlei Hinweise dafür vor, dass auf Vorrat gespeicherte Verkehrsdaten zur Verhinderung eines Terroranschlages geführt hätten. Und das Bundeskriminalamt selbst stellte fest, dass sich die Aufklärung durch die Vorratsdatenspeicherung im besten Fall um 0,006 Prozentpunkte erhöht habe. So wenig reichte also unseren Politikern aus, um Grund- und Freiheitsrechte zu verletzen. Das Bundesverfassungsgericht hob das Gesetz wieder auf. Und was taten unsere Politiker? Sie traten nicht zurück. Sie entschuldigten sich nicht. Sie schämten sich noch nicht einmal. Im Gegenteil, jetzt soll ein solches Gesetz wieder eingeführt werden. Es geht aber auch anders. Anders Breivik ermordete am 22. Juli 2011 in Norwegen 77 Menschen, darunter 32 Kinder und Jugendliche aus vollkommen wahnsinnigen pseudopolitischen Motiven. Aber danach wurden in Norwegen keine neuen Überwachungsgesetze erlassen und keine Körperscanner vor Schulen aufgestellt. Der Ministerpräsident Stoltenberg tat das Gegenteil. Er sagte bei der Trauerfeier im Osloer Dom, wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Menschlichkeit. Wir werden der Welt zeigen, dass die Demokratie stärker wird, wenn es auf sie ankommt. Diese Sätze Stoltenbergs haben mich damals sehr bewegt und sie tun es heute noch. Sie sind der Kern dessen, um was es uns gehen sollte. Die Welt, wie wir sie kennen, wird sich nicht durch Steuererhöhung, Autobahnmaut oder ein Handelsabkommen verändern. Sie wird sich verändern, wenn wir nicht gelassen bleiben und trotz aller Wut den Fanatikern nicht genau das entgegensetzen, was sie am meisten fürchten, unsere Toleranz, unser Menschenbild, unsere Freiheit und unser Recht. Tucholsky starb 1935. Erich Kästner sagte später über ihn, er sei der kleine, dicke Berliner gewesen, der mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte. Aber wissen Sie, verehrte Damen und Herren, was ihn ebenso wie sein Vorbild Heinrich Heine und später Stefan Zweig, Elias Canetti, Thomas Mann und so viele andere antrieb bei der Kritik an ihrem eigenen Land? Es war gerade nicht Bosheit, Hass oder der Wille zur Vernichtung. Es war das Gegenteil, um es mit einem vielleicht heute zu pathetischen Wort zu sagen. Es war ihre tiefe Liebe zur Freiheit, zum wunderbaren Reichtum des Lebens. Oder moderner, ihre Überzeugung, dass wir nur in einer aufgeklärten Gesellschaft, die frei ist, leben sollten. Neulich sah ich eine Weile dem Umzug am Christopher Street Day zu. Ein großer, unfassbar schöner, schwarzer Mann tanzte auf der Straße. Er war bis auf eine furchtbar enge Unterhose nackt und trug weiße Engelsflügel auf dem Rücken. Die Passanten starrten ihn an. Am Straßenrand stand auch ein kleiner Araber mit Frau und Kind, nicht größer als 1,60 Meter, Vollbart, etwas krumm. Der Tänzer näherte sich dem Araber. Ich dachte, das wird jetzt schief gehen. Er blieb vor ihm stehen, beugte sich zu ihm runter, nahm sein Gesicht in beide Hände und küsste ihn auf den Mund. Der Araber wurde erst rot, dann freute er sich und lachte laut los. Es ist keine perfekte Welt, in der wir leben, aber sie ist besser als in den Jahrhunderten zuvor. Und wir brauchen in ihr Charlie Hebdo, wir brauchen Sie, Monsieur Biard. Ihre Zeitung ist frech und frivol und wütend und immer wieder unerträglich. Sie überschreitet oft die Grenzen des Erlaubten. Aber sie ist damit auch Ausdruck und Verkörperung unserer Freiheit. Sie ist Teil der Welt, die in so vielen Jahrhunderten voller Kampf, Unterdrückung und Schmerz erschaffen wurde. Niemand, der noch bei Verstand ist, kann wollen, dass wir wieder hinter die Aufklärung zurückfallen. Und die Warnung Benjamin Franklins gilt heute mehr als zu seiner Zeit. Wer die Freiheit aufgibt, um die Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Verehrte Monsieur Biard, wir bitten Sie also, machen Sie weiter mit Charlie Hebdo. Machen Sie unbedingt weiter, machen Sie es genau so und machen Sie es, solange es irgend geht. Vielen Dank.